Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Die Evangelische Kirche in Deutschland, abgekürzt EKD, hat im Juni eine sogenannte Orientierungshilfe zum Thema Familie herausgebracht und der Öffentlichkeit vorgestellt. Darin wird sowohl der Wert der Familie, aber auch der anderer Partnerschaften betont. Diese Orientierungshilfe einer Kirche fand selbst bei weltlichen Medien ein erstauntes Echo. So schreibt zum Beispiel die Wochenzeitung Die Zeit: Jeder kann mit jedem Partnerschaften eingehen, solange er oder sie es verlässlich, verbindlich und verantwortlich tut. Ich dachte mir, das versteht die evangelische Kirche also unter Orientierung. In einem christlichen Internetforum habe ich dann zu dieser Thematik noch Folgendes gefunden. S. Moll stellt bezüglich der EKD-Orientierungshilfe zur Familie folgende Frage. Warum hält sich die EKD nicht einfach an die Barmer Erklärung von 1934? Dort lesen wir: Wir verwerfen die falsche Lehre, als dürfte die Kirche die Gestalt ihrer Botschaft und ihrer Ordnung, ihrem Belieben oder dem Wechsel der jeweils herrschenden weltanschaulichen und politischen Überzeugungen überlassen. Darauf antwortet jemand: Weil sie wie schon 1934 keine bekennende Kirche ist. Zeitlich etwas später äußert sich dann ein gewisser Martin dazu. Er schreibt, die Frage lautet heute wohl eher, an was hält sich die EKD überhaupt noch? Die Antwort schreibt, er dürfte recht überschaubar ausfallen, wobei ich nicht weiß, wie groß das Wahlprogramm der Grünen ist. In der Tat bekommt man den Eindruck, dass Kirchen sich mehr mit Wahlprogrammen als mit der Bibel oder ihren Bekenntnissen beschäftigen. Was hat dies alles mit uns zu tun? Nun, wir sind als Christen Teil unserer Gesellschaft und werden auch als solcher wahrgenommen. Wer gibt uns Orientierung in bedeutenden Lebensfragen, beziehungsweise wem bieten wir Orientierung? Das Thema der Predigt lautet Christsein in verwirrenden Zeiten. Ich lese dazu den Predigttext Judas 17, 25. Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus. Als sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist und erhaltet euch in der Liebe Gottes. Und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Andere erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig stellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, sei durch Jesus Christus, unserem Herrn, Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Der Schreiber dieses Briefes ist wie der Autor des Jakobusbriefes ein Bruder des Herrn Jesus gewesen. Im Anfang des Briefes schreibt er in Vers 3, dass er ernstlich vorhatte, den Lieben von unser aller Heil zu schreiben, es dann aber für nötig hielt, sie in seinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für allemal den Heiligen überliefert ist. Damit sind keine Glaubenskriege gemeint, sondern geistige Auseinandersetzungen. Ein Kampf um die Wahrheit. Der Grund dafür ist, dass sie schon zur damaligen Zeit ihr Lehrer in die Gemeinde eingeschlichen hatten. Im weiteren Verlauf seines Briefes geht der Judas dann näher auf diese ihr Lehrer ein, die er dann zum Ende des Briefes als Spötter bezeichnet. Wir wollen uns heute Morgen zuerst mit solchen Spöttern befassen. Punkt 1, der Einfluss der Spötter. Ich lese nochmal die Verse 17 bis 19. Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus, als sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben. Wer ist mit diesen Spöttern gemeint? Das sind nicht in erster Linie Menschen wie Loriot oder Mike Krüger, sondern Menschen, die sich als Christen ausgeben, zu einer christlichen Gemeinde gehören und dort ihr Unwesen treiben. Sie bezeichnen sich zwar als Christen, sind aber keine. Judas nennt sie in seinem Brief auch gottlose Träumer, Menschen, die jede Herrschaft verachten. Doch dies alles ist jetzt keine völlige Überraschung, sondern im Gegenteil. Judas schreibt seinen Lesern, sie sollen sich doch an die Worte erinnern, die zuvor gesagt worden sind von den Aposteln, bezüglich der Spötter, die auftreten werden. Es tritt nicht etwas vollkommen Unvorhersehbares in Erscheinung. Nein, die von anderen Aposteln gemachten Voraussagen bestätigen sich hier. So schreibt beispielsweise der Apostel Paulus an Timotheus in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 1, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Dass so etwas in einer Gemeinde geschieht, ist also der Normalzustand. Judas wiederholt das in seinem Brief, Vers 18, als die Apostel euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Sie leben nicht nach den Maßstäben der Bibel, ihr eigener Wille und ihre Begierden sind für sie entscheidend. In dieser Gefahr stehen übrigens auch wiedergeborene Christen. Du kannst zu Christus gehören und trotzdem dein eigenes, fromm verpacktes Leben führen. Wir sind solche Sünder, dass wir auch sowas hinbekommen. Judas schreibt weiter, dass diese Spötter dafür verantwortlich sind, dass es zu Spaltungen kommt. Es sind niedriggesinnte, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Solche Menschen können gar nicht anders handeln, denn sie haben den Heiligen Geist nicht. Sie sind nicht wiedergeboren. Zwischen der Ausrichtung eines vom Heiligen Geist bestimmten Lebens und der Ausrichtung eines natürlichen Lebens liegen Welten. Der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Vielleicht fragst du jetzt, woher weiß ich denn, dass ich den Heiligen Geist habe? Ich möchte dir darauf mit einem Vers aus dem 1. Korintherbrief antworten. 1. Korinther 12, Vers 3. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet, und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Wenn du Jesus aus Überzeugung deinen Herrn nennen kannst, dann hast du den Heiligen Geist. Nur solltest du dann auch dein Leben von Jesus bestimmen lassen. Nach meiner Einschätzung finden sich in unserer Gemeinde diese Sorte von Spöttern nicht. Wir sind ja auch eine überschauliche Gruppe. Allerdings leben wir in einer Zeit, in der man sich dem Einfluss der Massenmedien nicht völlig entziehen kann. Irgendwo bekommt man doch immer etwas mit. Und wenn uns nur Freunde oder Bekannte auf bestimmte Ereignisse ansprechen. Bestes Beispiel ist zurzeit der Bischof von Limburg, der in nahezu allen Medien zu finden ist. Viele Menschen in Deutschland haben gar keine Ahnung mehr davon, was ein Christ überhaupt ist. Sie suchen überall nach Orientierung, nur nicht in der Bibel, und werden deswegen auch keine Orientierung finden. Und auch gläubige Christen beschäftigen sich mit unterschiedlichen Themenbereichen, die in der Öffentlichkeit behandelt werden oder von bestimmten Persönlichkeiten vertreten werden. Manche suchen dabei wenigstens ein Stück Orientierung zu finden. Es bleibt nicht ohne Wirkung, wenn Spitzenpolitiker wie Angela Merkel oder Peer Steinbrück zu Vorträgen auf den Evangelischen Kirchentag eingeladen werden. Für einige Menschen in unserem Land ist es wichtig zu erfahren, was dort gesagt wurde. Vielleicht auch für jemanden unter uns. Solche Meinungen prägen ja durchaus einen Menschen. Ich persönlich frage mich nur, was denn Frau Merkel oder Herr Steinbrück zu christlichen Themen überhaupt sagen wollen, da ihre Politik weder christlich noch sozial gerecht ist. Von der Ausrichtung der Parteien mal ganz abgesehen. Ihre Redebeiträge auf dem Evangelischen Kirchentag fanden in überfüllten Sälen statt. Und die Überschneidung von Ämtern bei den Grünen habe ich ja anfangs schon erwähnt. Hier sei nur einmal Frau Katrin Göring-Eckardt genannt. Und natürlich hat dies Auswirkungen auf eine breite Öffentlichkeit. Und wir Christen sind aufgefordert, uns mit bestimmten Themen und Meinungen zu beschäftigen, weil sie von anderen an uns herangetragen werden. Es gibt Nicht-Christen, die uns als Gläubige kennen und von uns eine Stellungnahme haben wollen, bezüglich gleichgeschlechtlicher Partnerschaft oder Scheidung und Wiederheirat und ähnlicher Themen. Menschen, gerade heutzutage, haben die Neigung, sich nach dem auszurichten, was bekannte Persönlichkeiten ihnen als Überzeugungen vorgeben. Einer dieser modernen Spötter ist zum Beispiel der bekannte und bei vielen beliebte Fernsehmoderator Markus Lanz. Er wurde ebenfalls zum Evangelischen Kirchentag nach Hamburg eingeladen, um vermutlich als Zugpferd Menschen zu vermeintlich christlichen Themen in Gesprächsrunden zu befragen. In seiner eigenen Talkshow, die wochentags abends im ZDF läuft, wird oftmals sehr schnell deutlich, dass er nicht zu den christlich-konservativen Leuten im Lande gehört. Er möchte sich lieber nach dem ausrichten, was zeitgemäß ist. Doch die Bibel kennt den allmächtigen Gott nicht als jemanden, der im Laufe der Zeit seine Maßstäbe ändert und sich der Mehrheit unterordnet. Das Neue Testament lehrt eindeutig, Markus 13, 31, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von daher können wir mit Äußerungen, die von Prominenten getätigt werden, auch in einem christlichen Umfeld bezüglich Glaubensfragen nichts anfangen und sollten uns dadurch auch nicht beeinflussen lassen. Es sei denn, ein Prominenter ist ein wiedergeborener Christ. Die modernen Spötter haben heutzutage andere Einflussmöglichkeiten. Wir Christen sollten versuchen, uns diesem Einfluss entweder zu entziehen oder bestimmte Aussagen von der Bibel her zu beleuchten. Wo man meiner Meinung nach auch Vorsicht walten lassen sollte, ist der Internetumgang mit christlichen Foren, woraus ich zu Beginn der Predigt ja selbst zitiert habe. Damit meine ich jetzt hauptsächlich die Jüngeren unter uns. Einige sind zwar in Gießen, doch Simon, Elias und Hannah sind ja hier. Ich finde es dort zum Teil sehr unübersichtlich, also jetzt im Internet. Und es wird über Dinge diskutiert, die wenn überhaupt nur am Rande mit dem christlichen Glauben zu tun haben. Weil jeder Teilnehmer natürlich seine eigene Meinung vertreten darf. Da würde ich euch eher raten, ein bestimmtes christliches Buch zur Hand zu nehmen, darin zu lesen und möglicherweise euch über den Inhalt gemeinsam auszutauschen. Früher galt bei uns in der Jugendarbeit übrigens der Grundsatz, man soll nur Bücher weitergeben oder empfehlen, die man selbst gelesen hat. Ich finde, das ist eine gute Empfehlung. Das sollte auch für Zeitschriften gelten. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Judas weist in seinem Brief seine Leser auf die Irrlehrer und Spötter hin. Es ist nichts Ungewöhnliches, wenn sie in den Gemeinden auftreten. Das gab es schon sehr früh bei den ersten Christen. Auch andere Apostel haben diesbezüglich richtige Vorhersagen getroffen. Diese Spötter leben nach ihren eigenen gottlosen Lüsten und sie haben den Geist Gottes nicht. Sie sind verantwortlich dafür, dass es in der Gemeinde Jesu zu Spaltungen kommt. Gläubige Christen sollen ihnen nicht blindlings folgen, sondern ihnen widerstehen. Damit bin ich beim zweiten Punkt angelangt. Zweiter Punkt, das Leben der Gläubigen. Nachdem wir nun gesehen haben, wie wir uns besser nicht verhalten sollen, wollen wir uns jetzt anschauen, wie Christen denn ihr Leben gestalten sollen. Ich lese dazu nochmal die Verse 20 bis 23. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie, andere erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Christen brauchen Maßstäbe für ihr Leben und einen festen Grund, von welchem sie ihr christliches Leben gestalten. Diese absolut notwendige Grundlage jedes Christen nennt Judas in Vers 20. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Der Glaube, der den Heiligen überliefert ist. Was ist das für ein Glaube? Die Antwort auf diese Frage wird oftmals sehr eindrücklich in Begebenheiten Jesu aus den Evangelien dargestellt. Ich lese dazu aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 8, die Verse 5 bis 9. Die Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm. Der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Ausgerechnet dieser heidnische Hauptmann pflegt einen vertraulichen Umgang mit Jesus. Dieser Hauptmann war ein römischer Militärbeamter und hatte den Befehl über etwa 100 Männer. Er hat Mitleid mit einem seiner Knechte, der gelähmt ist und große Qualen leidet. Er sieht jedoch nur eine Möglichkeit für ihn, hat nur eine einzige Hoffnung. Er muss mit seiner Bitte zu Jesus durchdringen. Als Jesus nach Kapernaum kommt, ist die Situation günstig. Der Hauptmann tritt zu Jesus. Es ist ihm egal, was die Juden denken oder seine Soldaten. Man könnte ja fragen, wieso kümmert sich der Hauptmann überhaupt so um den Knecht? Möglicherweise war seine Lähmung selbst verschuldet. Also, wozu die Mühe? Trittst du auch so für deine Arbeitskollegen, Nachbarn oder Schulkameraden vor Jesus ein? Der Hauptmann jedenfalls lässt sich nicht beirren und spricht Jesus an und erzählt ihm vom Leid des Knechtes. Und tatsächlich, diese Bemühung ist nicht vergeblich. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Doch daraufhin antwortete der Hauptmann, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Und nun folgt aus meiner Sicht eines der schönsten Wörter in der Bibel überhaupt. Sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Es ist nicht notwendig, dass Jesus zu uns nach Hause kommt. Aber bitte sprich, und wenn es nur ein Wort ist, bitte sprich zu uns. Wir alle sind auf Worte Jesu dringend angewiesen. Bitte, Herr Jesus, sprich uns frei von unserer Schuld, unserem Versagen, unseren Ängsten, unserem Leid. In Vers 10 in dieser Geschichte geht es dann weiter. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Seht ihr, das ist wahrhaftiger Glaube. Ein Glaube, der an Jesus hängt, der ihm in allen Lebenssituationen vertraut. Und seien wir doch ehrlich, solchen Glauben findet Jesus bei uns auch nicht. Doch Jesus ist das Fundament unseres Lebens. Deshalb schimpfen die Spötter uns ja auch Fundamentalisten, weil sie nämlich kein Fundament haben. Unser Glaube ruht auf Jesus. Auf diesem allerheiligsten Glauben sollen wir uns erbauen. Wer die Bibel kennt, weiß, dass Jesus diesen Knecht gesund gemacht hat. Kommen wir wieder zurück zum Judasbrief. Erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Das heißt, wir brauchen die Stille. Wir müssen den Kontakt zu Jesus immer wieder suchen. Dazu dient zum einen das Gebet. Wenn wir auf Jesu Worte hören wollen, dann müssen wir die Bibel zur Hand nehmen und die Evangelien lesen. Du kannst auch Bibelverse auswendig lernen und sie dir tagsüber ins Gedächtnis rufen. Je mehr du von Jesus weißt, desto besser ist es für dich und deine Gemeinde. Paulus schreibt an die Kolosser im 2. Kapitel die Verse 6 und 7. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Damit habe ich immer zu kämpfen. Ich weiß, dass Paulus recht hat. Doch es fällt mir schwer, dieses beharrlich umzusetzen. Dabei dürfte es doch nichts Schöneres geben, als in Jesus Christus gegründet und verwurzelt zu sein und fest im Glauben zu stehen. Das Verhältnis zu Jesus Christus bestimmt unser Glaubensleben. Judas ermahnt es weiterhin die Gläubigen dazu, dass sie sich in der Liebe Gottes erhalten und auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben warten sollen. Judas fordert zu einem geheiligten Leben auf. Die Liebe Gottes in unserem Leben soll nicht gehindert werden. Sünde muss bereinigt werden, darunter fällt auch der brüderliche Umgang mit anderen Christen. Außerdem sollen Christen mit einer lebendigen Hoffnung ausgestattet sein. Eine Hoffnung, die auf die Barmherzigkeit und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wartet, der uns zum ewigen Leben führt. Dann schreibt Judas weiter, Vers 22, und erbarmt euch derer, die zweifeln. Christen sollten ihren Geschwistern nicht mit Überheblichkeit begegnen. Denn auch der ernsthafteste Christ kann durchaus in Zweifel geraten. Dann sollen andere kommen und ihn wieder aufrichten, wieder zur Wahrheit zurückführen. Der Teufel liebt es, Zweifel zu sehen. Judas wird wohl in diesem Zusammenhang auch an die durch die Irrlehre angefochtenen und verführten Christen gedacht haben. Diesen Gläubigen soll mit Erbarmen begegnet werden, nicht jedoch den Irrlehrern und Spöttern. Für die bereitwilligen Hörer des Judasbriefes bleibt einiges zu tun, durchaus auch Heikles. Denn er schreibt weiter in Vers 23, andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Andere erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Das heißt, einige stehen bereits am Abgrund. Sie zweifeln nicht nur, sondern ihr Lebensstil zeigt, dass ihr Glaubensleben ernsthaft bedroht ist. Judas fordert die Christen nicht dazu auf, den anderen einfach laufen zu lassen, so nach dem Motto, wer nicht hören will, muss fühlen. Aber er macht den Ernst der Lage deutlich. Sie stehen schon sehr nahe am Feuer. Hier ist jetzt kein Leichtsinn gefragt. Alles Spielen mit der Sünde ist jetzt falsch. Wer beispielsweise mit sexuellen Sünden zu tun hat, sollte keine Pornos im Hause haben. Und man hilft diesen Christen auch nicht damit, dass man sich einen Porno gemeinsam anschaut, um ihn anschließend zu fragen, wie er sich denn dabei gefühlt hat. In manchen Fällen sollte auch auf die rechte Kleidung Acht gegeben werden, besonders in der Gemeinde. Oder wenn jemand Alkoholprobleme hat, dann hole ich ihn vom Kühlschrank sehr schnell weg. All dieses erbarmende Vorgehen sollte dazu führen, dass strauchelnde Christen mit Ernst und vielleicht auch Strenge wieder auf den rechten Weg geführt werden. Vielleicht sind Gläubige durch die Aussagen der Irrlehrer, alles ist dir erlaubt, dahin geführt worden, dass sie Geschmack an bestimmten Sünden gefunden haben. Es wird nun höchste Zeit, dass sie davon weggerissen werden. Das ist wahrscheinlich eher eine Aufgabe für reifere und erfahrenere Christen. Und doch müssen diese ihrerseits aufpassen, dass sie nicht auch in Sünden verstrickt werden, weil sie möglicherweise in Situationen kommen, die sie vorher gar nicht kannten. Eine heikle, aber notwendige Aufgabe. Judas ermahnt also die Christen, sich auf ihren Glauben aufzuerbauen und im Heiligen Geist zu beten. Wir haben ein Vorbild des Glaubens kennengelernt, den Hauptmann in Kapernaum. Unser Leben ist in Christus gegründet. Dadurch erhalten wir uns in der Liebe Gottes und warten auf die Barmherzigkeit Jesu. Wir sind aufgefordert, uns über die zu erbarmen, die zweifeln, denen zu helfen, die am Abgrund der Sünde stehen. Es folgt jetzt der dritte und letzte Predigtpunkt, eine herrliche Aussicht. Wir kommen zum Abschluss des Judasbriefes, das sind die Verse 24 und 25, die beiden letzten Verse in dem ganzen Brief. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig stellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, sei durch Jesus Christus, unserem Herrn, Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Wir können wirklich froh sein, dass wir dem alleinigen Gott dienen dürfen, dass wir ihm angehören durch unseren Herrn Jesus Christus. Bestimmt fragen wir uns manchmal, warum immer wieder diese Ermahnungen, immer wieder diese Auseinandersetzung mit der Sünde. Nun, es ist hilfreich, wenn wir unser Leben vom Ende her betrachten. Der Kampf mit Irrlehre, Sünde, fleischlichen Begierden wird auf Erden bleiben. So viel steht fest. Er hört nicht auf, wenn du beispielsweise in Rente gehst. Aber wir Christen haben ein Ziel. Die Ungläubigen übrigens auch, nur sie wissen es noch nicht. Manche haben hier schon die Hölle auf Erden erlebt, aber die eigentliche Hölle ist noch viel schlimmer. Christen hingegen wissen, dass dieser irdische Zustand vergehen wird. Es kommt noch was. In Essen gibt es die Möglichkeit, mit einem Linienbus zum Waldnersee zu fahren. Auf dem Weg dorthin kommt man an einer Haltestelle vorbei, die heißt Schöne Aussicht. Wer dort aussteigt, bekommt bei gutem Wetter einen schönen Ausblick über den Waldner See bis hin zum Rand des Bergischen Landes. Ich bin mir sicher, die meisten von euch waren schon im Urlaub an weitaus schöneren Stellen, wo ihr gedacht habt, das ist aber eine schöne Aussicht hier. Da möchte ich auch mal hin. An manchen Orten besteht dann die Möglichkeit, die vorher erblickte Landschaft dann tatsächlich zu erreichen und sie sich aus der Nähe anzuschauen. In Berglandschaften zum Beispiel ist dies aber meistens unmöglich. Da können wir die Berggipfel, die wir vorher gesehen haben, nicht erreichen. Zumindest nicht ohne fremde Hilfe, einen Bergführer beispielsweise. Wenn du in die Bibel hineinschaust, wirst du dort eine unvergleichliche, herrliche Aussicht finden. Judas beschreibt das mit den Worten, dass Gott selbst uns vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden stellen kann. Verstehst du das? Du sollst einmal Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, den allmächtigen Gott, den Schöpfer der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Jeder Mensch, der Gott hier auf Erden von Angesicht sehen würde, müsste sterben. Aber im Himmel ist es nicht mehr so. Und die Bibel öffnet uns ein bisschen den Vorhang, sodass wir ahnen können, wie es dort sein wird. Ganz anders als hier. Das ist das Ziel und die Aussicht, welche uns antreiben sollten. Die Spötter wollen dir einreden, dass man es so genau gar nicht wissen kann und es nicht so toll ist, wie du vielleicht glaubst. Höre nicht auf sie. Genieße die schöne Aussicht auf die ewige Herrlichkeit. In der Offenbarung werden uns dazu einige Angaben gemacht. Offenbarung 21, 3 und 4. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Glaubst du das? Hast du jemals in deinem Leben außerhalb der Bibel solche Worte vernommen? Ich denke nicht. Deshalb, dies ist unser Ziel. Da wollen wir hin. Doch wie es für uns unmöglich ist, allein und ohne Hilfe jeden Berg auf Erden zu besteigen, so ist es für uns erst recht unmöglich, allein in den Himmel zu gelangen. Selbst wenn wir es wollten, können wir nicht einfach wie Jesus in den Himmel auffahren. Immerhin ist es den Menschen im 20. Jahrhundert gelungen, auf den Mond zu fliegen. Das war es aber dann auch. Nein, wir sind auf Hilfe angewiesen. Und über diese Hilfe berichtet uns der Judas in den letzten beiden Versen seines Briefes. Ich lese nochmal Vers 24 und 25a. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig stellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden, dem alleinigen Gott, unserem Heiland. Gott selber ist es, der uns durch seinen Sohn Jesus Christus zum Ziel führt. Er stellt uns einmal untadelig vor sein Angesicht und das wird ein freudiger Anblick sein. Der allmächtige Gott hat uns ja auch bei der Bekehrung zu sich gezogen. Jetzt behütet und bewahrt er uns und dort werden wir ihn dann sehen. Christen können straucheln, sie können fallen, sie werden in Sünden verstrickt. Doch wir haben einen allmächtigen Helfer, der uns vor dem endgültigen Straucheln bewahrt. Dank sei Gott dem Vater, der sich so sehr um seine Kinder kümmert. Dem alleinigen Gott, unserem Heiland, sei durch Jesus Christus, unserem Herrn, Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. So schreibt Judas. Der dreieinige Gott muss der Mittelpunkt unseres Lebens und Denkens sein. Ihm allein gebührt aller Anbetung und aller Lobpreis. Ihm sei die Ehre und Majestät, weil niemand ihm gleich ist. Er selber verfügt über alle Gewalt und Macht zu allen Zeiten. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. In unserer Zeit gibt es sehr viele verwirrende Aussagen bezüglich des christlichen Glaubens und seiner Lebensgestaltung. Aussagen, die keine Orientierung bieten. Das liegt daran, dass sie von Menschen getätigt werden, die zwar für sich beanspruchen, Christen zu sein, aber offensichtlich nicht den Geist Gottes besitzen. Dadurch kommt es in der Gemeinde Jesu zu Spaltungen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob diese Personen nun prominent sind oder nicht. Das war schon zur Zeit Judas so und ist heute nicht anders. Das Leben der Christen gestaltet sich vom wahrhaftigen Glauben her. Ein Glaube, der in Jesus Christus verwurzelt und fest gegründet ist. Dieser Glaube ist durch die Liebe tätig. Christen treten nicht überheblich auf, sondern erbarmen sich über Zweifelnde und Strauchelnde. Sie wissen um den Einfluss und die Gefahr der Sünde und menschlicher Leidenschaften. Unser Leben sollte bestimmt sein von dieser herrlichen Aussicht eines ewigen Lebens in Freude vor Gottes Angesicht. Er selbst wird bei den Menschen wohnen. Dort wird kein Tod, kein Leid und kein Geschrei mehr sein. Gott bewahrt die Seinen vor dem Straucheln und führt sie in den Himmel. Bis jetzt ist mir in meinem Leben noch keine schönere Aussicht begegnet. Ich möchte schließen mit zwei Versen aus dem 1. Thessalonicher Brief. 1. Thessalonicher 5, die Verse 23 und 24. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt. Untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Amen. Das nächste Lied.